guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 4. März 2026 und das sind die Themen. Ist ein AfD-Verbotsverfahren jetzt aussichtsloser geworden? Keine Angst vor einem solchen Verfahren, empfiehlt Rechtsanwalt Jung vom Republikanischen Anwältinnenverein. Wir haben mit ihm gesprochen. Die roten Socken, feministische Geschichte in Island. Anlässlich des nahenden 8. März hören wir eine Zeitzeugin. Rechtsruck im Betrieb, Springerstiefel an den Berufsschulen. Ein Interview mit einem Vertreter der Azubis gegen rechts. Der Beitritt des Schwarzwald-Bar-Kreises zur Müllbeseitigungsmuttergesellschaft GBA bedeutete wahrscheinlich, dass Müll angeliefert wird und Abwärme an die Luft abgegeben wird. Ihr hört dazu ein Gespräch mit Axel Mayer. Wie viel Irakkrieg steckt im Irankrieg? Ein Kommentar. Und zum Abschluss die queerfeministischen Nachrichten vom heutigen 4. März. Das erwartet euch in dieser Stunde. Ein mögliches Parteiverbot gegen die AfD wird kontrovers diskutiert, juristisch wie politisch. Was, wenn ein AfD-Verbotsverfahren schiefgeht? Der Kieler Anwalt Thomas Jung warnt in einem aktuellen Beitrag vor unnötigen Ängsten, aber auch vor strategischen Fehlern. Zugleich hat das Verwaltungsgericht Köln dem Verfassungsschutz vergangene Woche vorläufig untersagt, die AfD als gesichert rechtsextremistisch zu bezeichnen. Schwächt das die Erfolgsaussichten eines Verbotsverfahrens oder ist die Aufregung überzogen? Radio Dreieckland sprach darüber mit Rechtsanwalt Thomas Jung. Er ist unter anderem im beratenden Ausschuss des RAV aktiv, dem Republikanischen Anwältinnen- und Anwälteverein.
Sie schreiben ja einen Beitrag für die Republikanischen Anwältinnen und Anwälte. Die Debatte über ein AfD-Verbotsverfahren sei von unnötigen Ängsten geprägt. Welche Ängste meinen Sie konkret und warum sind diese Ängste unbegründet?
Also ich bin schon lange in der Initiative AfD-Verbot jetzt aktiv und bei öffentlichen Veranstaltungen und in Debatten gab es immer wieder Rückmeldungen oder Fragestellungen. Ja, das ist ja alles richtig, was Sie sagen, Herr Jung, oder was du sagst mit dem AfD-Verbot. Aber was, wenn es schief geht? Und ich habe dann mich irgendwann mal hingesetzt und mir überlegt, welche Ängste, dass es schiefgehen könnte, sind eigentlich geäußert worden. Habe im Netz ein bisschen recherchiert und habe dann versucht, das zu kategorisieren. Und dazu habe ich dann etwas geschrieben. Und
welche Ängste? Ja. Welche Ängste meinen Sie?
Also es gibt einmal eine häufig geäußerte Angst, das Verfahren könne beim Bundesverfassungsgericht scheitern. Da wird schon nicht differenziert betrachtet, was eigentlich mit Scheitern gemeint ist. Ein Antrag beim Bundesverfassungsgericht kann scheitern, wenn er von vornherein unzulässig ist. Wenn Sie oder ich privat einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen würden, die AfD solle verboten werden oder ein solches Verfahren solle eingeleitet werden, wird er nach der Gesetzeslage von vornherein als unzulässig abgelehnt, weil Privatpersonen nicht berechtigt sind, auf so ein Parteiverbot hin Anträge zu stellen.
Genau, und wenn jetzt der Bundestag oder der Bundesrat oder die Bundesregierung ein solches Verfahren einleiten, dann kann das ja auch scheitern, wie ja die zuletzt das Verbotsverfahren um die NPD gezeigt hat.
Also ja, grundsätzlich ja. Aber erstmal ist ja die Frage, geht das Bundesverfassungsgericht überhaupt formell in ein Prüfverfahren? Das ist das, was ich die erste Stufe nenne. Also wenn der Antrag von einem der Staatsorgane, die dafür berechtigt sind zur Antragstellung, wenn dieser Antrag gestellt wird und einigermaßen schlüssig begründet ist, dann eröffnet das Verfassungsgericht ein Hauptsacheverfahren. Das kann sich dann hinziehen. Da werden Beweise erhoben. Da kann das Verfassungsgericht von Amts wegen Sachverständige hören und so was. Und natürlich kann auch auf der Stufe ein Verfahren in Anführungszeichen scheitern. Aber wenn die Richterinnen und Richter zu dem Ergebnis kommen, also die Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der AfD sind nicht begründet, dann ist das doch eher ein Gewinn für die Demokratie.
Inwiefern ein Gewinn?
Als Verlust. Bitte?
Inwiefern ein Gewinn, wenn dann doch AfD weiterhin ihre menschenverachtende Politik forttreiben darf?
Ja, ich bin wie wahrscheinlich viele andere überzeugt, wenn eine menschenverachtende, also ich sag mal Menschenwürde missachtende Politik die AfD prägt, dann wird sie auch verboten werden, weil das Gebot der Menschenwürde ist eines der Kernelemente der Verfassung und das hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung zum NPD-Verbot ja auch entwickelt, dass es drei Kernelemente gibt. Und der nachgewiesene, belegbare Verstoß gegen eines der drei Kernelemente führt zur Bestätigung der Verfassungswidrigkeit.
Dem könnte man aber jetzt doch entgegenhalten, dass gerade letzte Woche das Verwaltungsgericht Köln in einem Eilverfahren entschieden hat, dass die AfD vorläufig, ist es ja ein Eilverfahren, nicht als gesichert gesichert rechtsextremistisch bezeichnet werden darf. Welche rechtliche Tragweite hat dieser Beschluss aus Ihrer Sicht?
Ja, die rechtliche Tragweite besteht schon darin, dass wir uns da um völlig unterschiedliche Kriterien, über unterschiedliche Kriterien unterhalten, nämlich die Frage der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch ist eine rein verwaltungsrechtliche, behördeninterne Einstufung beim Verfassungsschutz. Und das Verwaltungsgericht Köln hat nicht entschieden über die Frage, ob die AfD verfassungswidrig ist oder nicht, sondern nur, ob die Einstufung als gesichert extremistisch, rechtsextremistisch aktuell ausreichend begründet worden ist. Das Verwaltungsgericht Köln hat ja ausdrücklich gesagt, es gäbe starke Anhaltspunkte dafür. Aber die hätten sich eben aus der Sicht der Richter noch nicht verdichtet zu einem Gesamtbild der Verfassungswidrigkeit der AfD.
Und wenn ich es richtig im Blick habe, geht es ja beim Verwaltungsgericht Köln um die Einstufung der Bundespartei. Und das Bundesverfassungsgericht wäre ja durchaus berechtigt, selbst wenn es dann in der Bundespartei dieses nicht verbieten würde, zumindest regionale Ableger der Partei, also in den Landesverbänden, diese zu verbieten.
Ja, genau. Das ergibt sich aus Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz, Verbindung mit dem Bundesverfassungsgericht. Gesetz, also Paragraph 46 Absatz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes, da steht es drin, dass die Feststellung der Verfassungswidrigkeit auf einen rechtlich oder organisatorisch selbstständigen Teil einer Partei beschränkt werden kann. Beispielsweise auf die AfD-Jugendorganisation, die ja gerade vor kurzem neu gegründet worden ist, oder aber auch auf einen Landesverband der AfD. Und es gibt ja 5 Landesverbände, die von den Landesverfassungsschutzämtern bereits als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden sind.
In Ihrem Beitrag für den RAV legen Sie nahe, dass das Risiko eines Scheiterns ja überschätzt wird. Worauf stützen Sie diese Einschätzung, insbesondere wenn wir berücksichtigen, eben wie Sie ja vorhin schon ausgeführt haben, wie hoch das Bundesverfassungsgericht die Anforderungen an ein Verbot einer Partei hängt?
Also, ich sag mal, das Scheitern auf der ersten Stufe, also das Risiko sehe ich als gering an. Wenn das, wenn ein Antrag gestellt wird, kann man den schlüssig begründen. Davon bin ich überzeugt. Und das kommt die Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht. Die Hürden sind in der Tat hoch, aber da bin ich Optimist und sage, wenn das ausreichend belegt ist mit der Verfassungswidrigkeit, dann wird das Bundesverfassungsgericht diese Entscheidung auch treffen und sagen, ja, wir müssen die AfD als verboten erklären. Sie wissen vielleicht, dass die Hürde nochmal intern in dem Senat des Bundesverfassungsgerichts relativ hoch ist. Man braucht für ein Verbot von den 8 Richterinnen und Richtern 5, die dafür sind. Also das reicht noch nicht mal eine einfache Mehrheit. Der Schutz der Demokratie, dass man auch ein Risiko mal eingehen muss und sagen muss, wenn wir überzeugt sind, ich sag mal, wir aus der Kampagne oder andere, ein Gremium des Staates, dass ein Verbotsverfahren einen Sinn macht überhaupt, dass das schlüssig begründbar ist, dann muss man das versuchen. Und dann ist das ein Gewinn für die Demokratie, egal wie das Verfahren ausgeht. Und man wird ja auch sagen müssen, die AfD wird sich weiterentwickeln. Wenn ein Verbotsverfahren eingeleitet worden ist, könnte sie sich weiter radikalisieren. Das ist die eine These. Sie könnte aber auch mit Blick auf das drohende Verbot, ein möglicherweise drohendes Verbot, bestimmte inhaltliche Positionen so weit abschwächen, dass es für ein Verbot nicht mehr reicht. Und das wäre auch ein Erfolg für die Demokratie, wenn Sie so wollen.
Besteht aber nicht real die Gefahr, wenn wir jetzt von einmal einem erfolgslosen Verbotsantrag ausgehen, dass die AfD sich letztlich, aber auch schon überhaupt mit der Einleitung eines solchen Verfahrens als Opfer staatlicher Repression inszenieren würde, mit möglicherweise ja massiver Mobilisierungswirkung?
Dieses Narrativ gibt es ja schon lange. Aber die AfD inszeniert sich ja, ich sag mal, mindestens seit 10 Jahren permanent als Opfer. Das ist ja keine neue Rolle, in die sie geriete. Und wenn ein solcher Verbotsantrag gestellt würde, dann wird es einmal einen großen Auftrieb in den Medien geben, wo die AfD sich nochmal inszeniert und sagt, wir sollen als politische Opposition verboten werden. Was rechtlicher Blödsinn ist, weil es geht nicht um die Opposition, sondern es geht um die politischen Inhalte der AfD. Ja, und dann, wenn der Antrag gestellt ist, läuft das Verfahren beim Bundesverfassungsgericht seinen geordneten juristischen Gang. Und dann hat das Verfahren auch keinen großen Nachrichtenwert mehr. Also da wird nicht eine permanente Opferinszenierung drauf gestützt werden können.
Das waren jetzt eher dann so formale Geschichten, die wir bis jetzt behandelt haben. Gehen wir mal zu der aktivkämpferischen Haltung, die ja das Bundesverfassungsgericht fordert für ein Parteienverbot. Reicht aus Ihrer Sicht das bisher bekannte öffentliche Material aus, um diese aktivkämpferische Haltung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung nachzuweisen? Oder wird hier eher der politische Wunsch nach Verbot der AfD mit juristischer Realität verwechselt?
Also da bin ich die falsche Auskunftsperson, um, ich sag mal, die Gesamtlage der Materialien beurteilen zu können. Aber es gibt ja verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen, die Materialien sammeln und gesammelt haben. Und wenn aus diesen Organisationen gesagt wird, ja, da gibt es so unendlich viel, was sich verdichtet hat und verdichten lässt, dann macht mich das optimistisch. Natürlich muss man diese aktiv kämpferische Haltung der AfD mit Fakten unterlegen können. Und da ist dieses Gutachten des Bundesamts für Verfassungsschutz vom Mai 2025 vielleicht nicht besonders gut gewesen, nicht besonders stark gewesen, weil es sich ein paar Einzelfälle herausgepickt hat, aber keinen empirischen Überblick formuliert hat über das, was die AfD bundesweit so treibt und vertritt.
Und wenn wir zum Schluss das Thema Verbotsverfahren zur AfD nochmal zusammenfassen, können Sie aus Ihrer Sicht nochmal so 3 Punkte nennen, warum es demokratische Pflicht ist, nicht nur das Verbotsverfahren zu prüfen, sondern dann auch durch eines oder vielleicht auch mehrere der Staatsorgane, Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat tatsächlich auch einzuleiten?
Ja, die demokratische Pflicht ist, wir haben uns eine Verfassung gegeben, das Grundgesetz, und diese Verfassung ist zu schützen. Und man kann nicht im Grunde genommen die Verfassung mit ihren Grundwerten, den Grundrechten, schutzlos stellen, indem man einfach aus lauter Zögerlichkeit oder Sorge ein Verfahren nicht einleitet. Wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dann muss man, den Mut haben, dieses Verfahren auch zur Prüfung einzuleiten. Und wenn man das sorgfältig begründet, habe ich keine Angst, dass da was Falsches geschehen wird.
Die roten Socken, feministische Geschichte in Island. Der Tag, an dem Island stillstand. Der sogenannte Frauenstreik in Island im Oktober 1975 ist nach wie vor legendär, weil 90% aller Flinterpersonen Islands teilnahmen und das Land sozusagen lahmlegten, was bezahlte und unbezahlte Arbeit, Care-Arbeit und alle Arten von Arbeit anging. Feministische Streiks, auch Frauenstreiks, sind jetzt vor dem 8. März natürlich wieder voll in den feministischen Debatten. Auch auch hier in Freiburg. In Bezug auf politische Inhalte, aber auch in Bezug auf Ausgrenzung oder Einbeziehung der Geschlechtervielfalt. Wir haben in Island eine Interviewpartnerin gesucht und gefunden, die an dem großen Streik 1975 selbst als Aktivistin beteiligt war und uns davon berichtet hat. Sigrun erzählt auf Deutsch, wie sie es geschafft haben, sich zu organisieren, so viele zu mobilisieren, was die Erfolge waren oder eben auch nicht. Ihr hört eine bearbeitete Verfassung des Interviews vom 8. März 2019, als das Interview erst ausgestrahlt wurde.
Es war im 1970. Dann hat man eine Organisation gebildet. Diese Organisation, die Rote Socke, das war die Organisation, die isländische Organisation, die hat das organisiert. Man hat also ein Vorbild von Dänemark. Sie hatten auch eine besondere Organisation gemacht. 1974, da ist 4 Jahre später, war ein Jahr die Frauen, 1975. Und dann dachte man, ja, wir müssen etwas tun. Dann haben wir viele, viele Meetungen.
Treffen?
Ja, zu vorbereiten. Also. So man wusste, dass es war nicht 3. Oktober, dass man sagte, ja, nun sollen wir alle streiken. Man hatte eine große...
Ihr hattet eine lange Vorbereitung.
Große Vorbereitung mit Meetungen, mit
Treffen, ja.
Media, mit Interview im Media und so weiter und so weiter.
Wann habt ihr mit der Vorbereitung angefangen? Wann war das?
Ja, das war in 1975. Island ist ein kleines, nicht ein kleines Land, aber die Bevölkerung ist nicht so viel. Wir sind nicht so viele Leute. Und in diesem Zeit war es vielleicht 250.000 Leute in Island. Dann geht es sehr schnell, dass alle weiß.
Es ging sehr schnell, dass alle das mitbekommen haben, alle davon gehört haben.
Ja, zwischen die Media und diese Meetungen, die man hier in Reykjavik und andere Stellen hatte. Und dann war es also im Oktober. Und dann also sagen wir, also jetzt gehen wir aus von Arbeitsplätzen, von der Hause. Und dann hatten wir diese Frauen im Zentrum des Reykjavik. Ja, und eine große Fest und Kampf natürlich. Also das war, man wollte auch mehr Kindergärten haben. Es waren mehr und mehr Frauen, die sich ausgebildet hatten. Und dann musste man einen Kindergarten für die Kinder haben. Das war eine, also es war so, kann man sagen, so 3 Sachen, dass man haben wollte. Das war mehr Kindergarten, das war freie Abortion.
Abtreibungsrecht.
Also, ja, okay. Ja. Ja. Und Gleichheit in Bezahlung zu den Männern. Das sagt man, also die Gleichheit in
gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Ja. Das war noch ein besonderes Talk.
Sag mal, das war jetzt keine Gewerkschaft. Ihr habt das als Frauen organisiert und weil das Land klein ist, hat sich das schnell rumgesprochen und die Frauen haben sich solidarisiert.
Ja, also man hatte diese Organisation, die Rote Socke, das war die Organisation.
Ja.
Die isländische Organisation, die hat das organisiert. Ja, das war es. Also, aber die meisten der Frauen im Streik waren nicht in diesen Organisationen. Es waren nur gewöhnliche Frauen, die vielleicht, also viele von diesen, glaube ich, hatte niemals so viel auf Gleichheit gedacht. Aber man wusste noch, dass ja, die Männer hatten besser Bezahlung und man möchte etwas haben, ob man wollte von Haus arbeiten, also im Arbeitsmarkt nicht. Musste man ja sein. Die Organisation war nicht so groß. Die Rote Socke waren nicht so groß. Aber ich weiß nicht, ja.
Es war auch der richtige Zeitpunkt, das zu machen und viele
glaube
Frauen.
Glaube ich, ja, glaube ich. Die Organisation, die Rote Socke, hatte natürlich mit den Medien gesprochen und ja. Dann kamen die Frauen, ja.
Das stelle ich mir aber auch unglaublich vor, wenn dann auch so viele Frauen kommen. Ihr hattet wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass so viele sich beteiligen, oder?
Nein.
Habt ihr das gedacht?
Nein, nicht wirklich. Nicht, dass sie sollte so viele. Und es war nicht nur in Reykjavik, es war auch in anderen Stellen in Island. Städten nach im Nordisland und so weiter. Da man hat dann eine also große Stadt. Also für Deutschland ist das eine kleine Stadt, aber hier im Island ist das Lichtenstein. Ja, aber es war. Aber die meisten Frauen waren natürlich in Reykjavik. Und da hatte man diese großen Mietungen und alle die Frauen. Und das war, ja, die meisten der Frauen waren da.
Was waren denn eure Erfolge damals? Was hat dieser Streik im Land bewirkt? Habt ihr was durchsetzen können? Was hat es verändert?
Und die Erfolgenden auf diesen Streik ist, dass also vor 1974 hatte man eine Frau, die ein Minister war. Seitdem haben wir viele, 29 Frauen, die Ministerin gewesen haben.
Ja, Island ist ja auch in der Rangliste von Gleichberechtigung weltweit, also Platz 1. Das klingt auch immer richtig toll, aber es gibt auch noch viel zu tun, oder? Also das gleiche Geld für gleiche Arbeit ist ja auch in Island nicht durchgesetzt, oder? Im Moment?
Nein, nicht ganz so. Und jetzt ist es so, dass es gibt mehr Frauen im Universität. Also die Frauen haben heute besser Ausbildung als Männer, aber es gibt heute auch mehr Männer in diese Klassen der Direktoren und so weiter. Da haben wir noch nicht die Frauen, nicht so viele.
Ja, das war ein Interview, das in der Erstausstrahlung gesendet wurde zum 8. März 2019. Aber wir finden das immer noch gut und aktuell. Vor allen Dingen Überleitung, weil am 8. März, jetzt am Sonntag, um 17 Uhr im Kommunalen Kino in der Urachstraße 40 der Film, zu dem Frauenstreik gezeigt wird, Ein Tag ohne Frauen, The Day Iceland Stood Still. Und das ist ein isländisch-amerikanischer Dokumentarfilm von Pamela Hogan und Hrafnur Gunnarsdottir aus dem Jahr 2024. Und es thematisiert diesen großen Streik vom 24. Oktober 1975. Also im Kommunalen Kino um 17 Uhr. Und das kommunale Kino ist berollbar.
Rechte Positionen fassen immer mehr Fuß im Betrieb. In einem Vortrag im Gewerkschaftshaus am 24. Februar wurde diese Entwicklung anhand der sogenannten alternativen Gewerkschaft Zentrum Automobil erläutert. Der im Raum Stuttgart gegründete Verein fungiert als Teil dessen, was die AfD gerne als ihr Vorfeld bezeichnet. Hinter dem Begriff Vorfeld stecken oft weltanschauliche Positionen, mit denen sich die Partei nicht offen identifizieren kann, mit denen sie sich aber solidarisch zeigt. Einen Unvereinbarkeitsbeschluss, den die AfD selbst ursprünglich gegenüber von Zentrum Automobil gefasst hatte, wurde von Björn Höcke und seinem Gefolge 2022 gekippt. Die bisherigen Erfolge der VertreterInnen von Zentrum Automobil bei Betriebswahlen sind sehr überschaubar. Gefahr sehen Anna Große-Schulte, Vertrauenskörper der IG Metall und Lukas Hetzel vom Verein zur Bewahrung der Demokratie dennoch. Hetzel betont mit Blick auf die kommenden Betriebsratswahlen 2026, die derzeit noch bis einschließlich Mai laufen, das Erscheinen von Zentrum Automobil sei nur die Spitze des Eisbergs. Eine weitere Perspektive, nämlich die der Auszubildenden, bietet Shamil von den Azubis gegen Rechts Freiburg. Nach dem Vortrag beschrieb Shamil im Interview mit RDL, wie sich rechtsextreme Ansichten auch in den Berufsschulen immer offener zeigen und erklärt, warum es besonders als Azubi schwere Folgen nach sich ziehen kann, diese im Betrieb zu konfrontieren.
Ich spreche jetzt hier mit jemandem, der als Azubi an dieser Veranstaltung teilgenommen und auch seinen eigenen Redebeitrag dazu geleistet hat, den ich besonders im Rahmen dessen, worüber hier geredet wurde, nochmal sehr erhellend fand, eine ganz neue Perspektive eingebracht hat. Möchtest du das vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, was du da gerade angebracht hast in der Diskussion?
Also erstmal, ich bin Shamil, ich bin von Azubis gegen Rechts aus Freiburg. Im Kern ging es darum, dass wir mitbekommen haben, dass immer mehr rechtes Gedankengut an Berufsschulen sind und in Betrieben so oder so, aber primär in Berufsschulen. Man hat gesehen, dass Menschen mit Springerstiefeln und im Hitlergruß in Berufsschulen sind, dass verschiedenste Leute Hakenkreuz oder wirklich auch mit den Worten Solidarität mit allen Soldaten im Zweiten Weltkrieg auf Toiletten beschmiert worden sind, mit einer Manschette mit einem Hakenkreuz drauf und sowas wie 1161, was dafür steht für Anti-Antifa. Ein weiteres rechtes Gedankengut, was einfach grundsätzlich immer verteilt wird, sei es auch durch den Flurfunk, Holocaust-Leugnungen oder Sprüche zwischen Freunden oder einfach quer durch den Schulhof geschrien werden. Und darum ging es einfach im Kern.
Also teilweise schon sehr extreme Äußerungen. Du hast ja auch gesagt, dass die Lage an den Berufsschulen, wenn ich es akustisch richtig verstanden habe, noch extremer sei als in den Betrieben. Oder zumindest klingen die Äußerungen, die du so wahrnimmst, extremer als das, was vielleicht im Rahmen von so Betriebswahlen geäußert wird. Woran glaubst du, liegt das?
Ich glaube, im Betrieb ist man einfach viel vorsichtiger, weil das trotzdem noch direkt mit dem eigenen Arbeitsplatz korreliert und gleichzeitig auch man viel bekannter ist im Betrieb. Und in der Berufsschule hat man viel mehr Anonymität und ist nicht so direkt konfrontiert mit Lehrkräften oder Ausbildern. Und dahingegen ist, glaube ich, die Hemmschwelle, sowas während der Berufsschulzeit sein oder auf Schulhöfen allgemein, wesentlich niedriger, weil man auch in der gleichen Bubble die ganze Zeit ist. Und wenn man die ganze Zeit an der Blase hockt, dann schallt es die ganze Zeit zurück. Das heißt also, man hat nicht wirklich die große Möglichkeit zu sagen, dass man Gegenwehr bekommt, sondern eher Zustimmung. Daher wird es dabei bleiben, einfach die ganze Zeit, dass man in der Berufsschule ist, viel hemmungsloser ist als während des Betriebs.
Gerade wenn es darum geht, wer denn eigentlich jetzt diejenigen sind, die die AfD wählen, dann stehen ja auch oft junge Männer im Zentrum. Ist es ein Eindruck, den man auch an den Berufsschulen so wiederfinden kann?
Also definitiv. Das Klischee von 15-Jährigen bis 20-Jährigen ist immer noch da. Es stimmt auch, aber die Älteren halten sich einfach zurück und wollen ihre Ruhe haben und die Jüngeren plaudern einfach aus und sagen, was sie denken. Das sind irgendwelche jüngeren Jungs, die wollen lustig sein oder es sind wirklich Azubis, die auf jeden Fall schon die Schule abgeschlossen haben und auf jeden Fall darüber informiert sind, was passiert ist und es trotzdem tun. Und da ist aber die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass es Menschen waren, die davon überzeugt sind.
Ihr seid ja so an der Berufsschule als Azubis gegen rechts ein bisschen vernetzt. Also das heißt, wahrscheinlich tauscht ihr euch auch viel untereinander aus, was ihr aus anderen Betrieben mitbekommt. Was sind das denn so für Erfahrungen, die da gesammelt werden? Also was ich auch zum Beispiel ein sehr interessanter Punkt fand, war die Angst davor, dann Gegenargumente zu bringen oder die Angst davor, vielleicht die einzige Person zu sein, die etwas gegen diese täglichen Sprüche sagt. Wie sieht denn die Realität für Azubis im Betrieb aus?
Also das Problem ist halt, umso kleiner der Betrieb, umso eher kennt man die Leute auch. Das heißt, im Ergo, wenn man permanent immer mit den gleichen Leuten arbeitet und immer wieder die gleichen Sprüche abbekommt und man irgendwann dagegen redet, kann das Problem sein, dass man potenziell nicht mehr in das Bild des Unternehmens passt und ergo nicht übernommen wird oder die Mitarbeitenden nicht gut genug klarkommen, dass man eine Übernahme nicht garantieren kann, obwohl es vor einiger Zeit zugesagt worden ist. Oder andere Form von Gegenwehr bekommt, beispielsweise eine Form von Repression, dass man nicht mehr da eingeteilt wird, wo man es haben möchte, dass man die Scheißarbeiten bekommt und nicht nur die Arbeiten, die einem selber gefallen oder die ausbildungsförderlich sind konkret und der Umgangston einfach anders wird und man das Gefühl hat, es ist so ein Schulhofbild, dass man denkt, man ist alleine eigentlich, obwohl man vielleicht potenzielle Partner findet, die doch in Stücken oder teilweise den Punkten zustimmt, die man selber hat. Aber da kommt das Gefühl von alleine sein sehr schnell und dass man eigentlich nichts tun kann, außer ein Stück weit mitmachen oder ruhig bleiben, was auch nicht Sinn und Zweck dahinter ist eigentlich.
Ist es tatsächlich auch ein Problem der Art und Weise, wie sich im Allgemeinsten formuliert jetzt vielleicht die Linke mit komplexen Positionen positioniert, aus einem sehr theoretischen Standpunkt vielleicht auch an vielen Stellen heraus?
Also ich würde erstmal sagen, dass linke Positionen erstmal nicht nur theoretisch sind, sondern auch in der Praxis funktionieren. Da gab es immer wieder mal wieder Pilotprojekte, um es einfach mal auszuprobieren. Das haben verschiedene Betriebe mal gemacht gehabt. Also auf etwaigen Ebenen oder Themen würde dagegen nicht sagen, dass es nur theoretisch basiert ist. Zugleich muss ich auch gleichzeitig eine Kritik an linke Positionen aussprechen, da ich zumindest das Gefühl habe, dass die linke Position immer sehr mit Fachbegriffen beschmissen werden und nicht unbedingt sehr schnell an die Person rankommen, weil auf einmal wird man überhäuft mit Fachbegriffen und die Person verstehen sie gar nicht und das schreckt erstmal ab natürlich, wovon die Rechten oder die Rechtenpositionen sich das ein einfaches Spiel machen und eine sehr einfache Sprache benutzen, die jeder auf jeden Fall verstehen kann. Dafür setze ich mich auch ein, dass es nicht auf einem Fachniveau bleibt, sondern für jeden zugänglich ist, ansonsten schreckt das nur noch ab.
Was würde es brauchen, damit im Betrieb frei über Politik geredet werden kann?
Ich denke, dass einfach offene Kommunikation und langsames Herantasten eigentlich der Way to go ist am Ende des Tages. Vernetzung durch Gewerkschaften oder zum Beispiel Azubis gegen Rechts, wenn es das gibt in der jeweiligen Stadt. Oder man geht zu Vertrauenspersonen hin im Betrieb, dass man daran Anschluss findet, wenn man Probleme hat zum Beispiel. Natürlich ist die Hemmschwelle, zum Chef zu gehen, immer riesig. Mhm. Aber grundsätzlich, wenn man eine Person hat, der man vertraut, sei es im Betrieb oder außerhalb, dann bringt es schon mal sehr viel darüber zu reden, weil da merkt man, dass man nicht alleine ist konkret, sondern man hat vielleicht eine Person, mit der man reden kann und Anschluss finden kann zumindest.
Ja.
Ansonsten, es gibt viele Anlaufstellen. Gewerkschaften, finde ich, ist immer eine sehr einfache Anlaufstelle, weil sie befassen sich seit Jahrzehnten, seit Ewigkeiten damit, mhm, und haben schon vieles erreicht und können auch sehr gute Hilfe bieten im Kern.
Was kann Azubis gegen Rechts, was die Gewerkschaften nicht können?
Kommunizieren. Wir sind viel unterschwelliger. Wir können im Konkreten viel einfacher Anschluss finden, weil es gibt keine Hierarchie. Jeder hat ein offenes Ohr. Wir haben Arbeitsgruppen darüber, dass wir wirklich darauf auch gezielt abstimmen möchten, dass wenn es Probleme gibt, dass man sich trifft auch mal, sei es zum Beispiel zum Kochen zusammen oder zu irgendeinem Töpferkurs, was Kreatives machen, ein Verbundenheitsgefühl schaffen, weil gemeinsam kochen und gemeinsam essen ist immer noch das beste Gefühl und sehr, sehr unterschwellig. Wir haben auch einen Stammtisch, mhm, da kann man auch über alle Probleme reden. Man muss keinen Alkohol trinken, man darf es aber, wenn man es möchte. Es gibt keinen Zwang dahingegen. Aber selbst bei unseren Plänen versuchen wir möglichst gut alle mitzunehmen und plädieren darauf, dass, wenn es Probleme gibt, man es ansprechen kann. Ansonsten plädiere ich immer an alle Menschen, redet offen mit euren Freunden darüber, weil das ist immer der erste Schritt. Und wenn das nicht geschieht, ist es immer noch eine riesen Hemmschwelle, was aber auch völlig okay ist. Aber immer reden und dafür aufstehen auf seine eigenen Werte.
Dann bedanke ich mich bei Shamil von Azubis gegen Rechts und wünsche noch einen schönen Abend.
Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank.
Voraussichtlich wird Müll aus dem Schwarzwald-Baarkreis bald hier im Breisgau Hochschwarzwald abgeliefert per LKW und die Abwärme nach der Verbrennung des Mülls in die Luft abgegeben, mangels Nutzender. Wir haben dazu mit Axel Mayer, langjähriger BUND-Regionalgeschäftsführer und Kommunalpolitiker im Kreistag von Emding gesprochen. Er spricht auch zur Geschichte der TREA, der biomechanischen Trennanlage Kahlenberg für Ortenau und Emmendingen.
Ja. Im Studio begrüße ich Axel Mayer, ehemaliger Geschäftsführer des BUND hier, Regionalverband Südbaden. Anlass ist, du bist auf dem Weg zur Demonstration von Fridays for Futures und schön, dass du hier jetzt gerade reingeschnallt bist, weil du auch gleichzeitig ein profunder Kenner der Müllverwertung hier, der thermischen Müllverwertung hier im Dreiländereck bist. Und am nächsten Dienstag wird im Freiburger Gemeinderat die Aufnahme des Schwarzwald-Baarkreises für die Müllverbrennung der TREA auf dem ehemaligen NATO-Stützpunktsflugplatz in Bremgarten angesagt sein. Der Schwarzwald-Baarkreis will seinen Müll auch dort verbrennen, will aber nicht oder kann nicht garantieren, dass er das per Bahnanfahrt macht. Die Abwärme dort, die Nutzen sind ausgeschöpft. Du hast ja viel Erfahrung damit und hast immer wieder kritisiert dazu. Ja. Wie ist die Historie dieser Dreher hier im Dreieck-Ländereck?
Ja, hallo. Schön, dass du dich für das Thema interessierst. Und ich fand es beeindruckend, dass du am Anfang von Müllverwertung gesprochen hast. Müllverwertung ist ja eigentlich Neusprech. Es geht um die thermische gute, schlechte, alte Müllverbrennung und nicht thermische Verwertung, wie wir das heutzutage gerne hören. Ja. Es geht um die Verbrennung.
Schön.
Und die Dreher ist ja eine ziemlich alte Geschichte. Sie war geplant und es gibt bessere Verfahren. Also das bessere Verfahren hier regional haben wir auf dem Kahlenberg im Landkreis Emdingen und im Ortenaukreis. Dort gibt es eine biologisch-mechanische Abfallbehandlungsanlage, die ökologisch besser ist als die TREA. Als die TREA gebaut wurde, haben wir gesagt, wenn wir sie schon nicht verhindern können, dann sollte man zumindest die Abwärme nutzen. Das heißt, so eine Müllverbrennungsanlage, die erzeugt gigantische Mengen Abwärme und da gab es die ersten Jahre überhaupt keinen Abnehmer. Es ist verrückt, da baut man so eine Müllverbrennungsanlage und es gibt ganz, ganz viele Betriebe, die bräuchten eigentlich die Abwärme und die kommen dann da nicht hin, dann wird die Abwärme einfach verschwendet. Das hat sich verbessert. Es kamen einzelne Betriebe dazu, die jetzt zumindest zum Teil diese Abwärme der alten Dreher abgenommen haben. Und was ich jetzt höre, es wird jetzt mehr verbrannt oder es wird anderes verbrannt. Und immer noch sind jetzt fehlen wieder die Abwärmenutzer. Wir leben in einer selbsternannten Ökoregion, die immer noch gigantische Abwärmemengen verschenkt. Ja, Dreher-Geschichte vielleicht noch ein ganz kleiner Aspekt am Rande. Da steht die erste Dreher und vor vielen Jahren war eine zweite Dreher geplant. Die war geplant für italienischen Müll. Man stelle es sich vor, es war angedacht, Müll aus Italien über die Alpen zu karren und im Breisgau zu verbrennen. Wir haben gesagt, wir wollen eine gute Technologie und wir wollen sie aber dann in Italien. Also das konnte verhindert werden. Und jetzt kommt der neue Müll aus Schwarzwald-Baar, nicht mit der Bahn, sondern er kommt wieder mit dem LKW. Das alte neue Problem. Generell müssen wir sagen, wir diskutieren immer nur über Verbrennung, aber wir müssen über Vermeidung diskutieren. Wir müssen uns überlegen, wie können wir weniger Müll erzeugen. Das sind die Fragen der Zukunft und nicht die Frage der Verbrennung.
Du hast angesprochen, dass im Landkreis Ortenau Emmendingen, also Deponie und biomechanische Trennanlage, es sehr wohl andere, bessere Methoden gibt. Wenn ich das richtig sehe, ist auch dort die Anlieferung auch aus dem Schwarzwald-Baarkreis zu dieser Deponie, oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist lediglich der Abfall aus dem Landkreis Emmendingen und Breisgau Hochschwarzwald. Da kommt dort in eine biologisch-mechanische Abfallbehandlung, wird verwertet und dann gibt es eine ganz kleine Restmenge, die tatsächlich auch verbrannt wird. Was man dazu sagen muss, vor 30, 40 Jahren, als ich angefangen habe, waren diese Verbrennungsanlagen noch extreme Stinker. Da sind Menschen krank geworden in der Umgebung. Das waren wirklich extrem schlechte Anlagen. Sie waren teilweise auch überteuert. Und Auch da gibt es, in diesem Bereich gibt es tatsächlich einen Fortschritt. Die Filteranlagen sind wesentlich besser geworden, muss man einfach anerkennen. Also da gibt es tatsächlich einen Fortschritt und dieser Fortschritt ist nicht vom Himmel gefallen, sondern der wurde erkämpft. Der wurde erkämpft durch das Nein zu diesen frühen, alten, schlechten Müllverbrennungsanlagen. Das ist zumindest in dieser Gemengelage ein kleiner Fortschritt, den wir sehen müssen.
Wenn du jetzt deinen Kollegen, deinen Parteifreunden auch empfehlen würdest, würdest du aus deiner Sicht sagen, es ist sinnvoll, dass man mehr Müll wieder verbrennt, aber die Abwärme nicht nutzt dabei?
Also ich kenne die aktuelle Situation jetzt nicht so gut, um das bewerten zu können, aber ich bin der Meinung, dass wir einfach schauen müssen, Müll zu vermeiden. Das ist die Aufgabe der Zukunft. Und wir müssen einfach anschauen, wohin geht der Müll von dort oben jetzt im Moment, wie sind die Anlagen, was kommt oben raus an Schadstoffen, und da müssen wir immer versuchen, den besten Weg zu finden. Aber wie gesagt, Vermeidung geht vor Verbrennung und Verwertung ist es nie.
Verwertung ist es nie, genau. Das war das das ist ja, man fällt so leicht auf diesen Sprech rein, der dann heißt die thermische Verwertung, genau. Gut, also Dienstag wird diese Entscheidung im Freiburger Rat getroffen werden. Der Schwarzer Badbereich kriegt auch eine Sperrminorität, sodass die Frage, aus Kostengründen lieber das per LKW zu machen, wahrscheinlich damit auch eigentlich festgeschrieben ist. Muss man wohl so bewerten dann an den Punkten. Ja, Axel, auf dem Weg hin zu Fridays for Future, wirst du normal teilnehmen als normaler Teilnehmer?
Ich bin in den letzten Jahren immer ein ganz normaler Teilnehmer. Ich werbe mit meinen Kleinanzeigen für die Demo. Und ich habe eine neue Fahne dabei, die ich bisher noch nie dabei hatte. Da fragen sich dann immer, was ist das für eine neue Fahne? Was hat er mal von? Es ist eine Grönlandfahne.
Eine Grönlandfahne, ah gut. Ja, das ist
leider notwendig in diesen verrückten Zeiten.
Ja gut, Axel, danke für deinen Besuch hier im RDL.
Wie viel Irakkrieg steckt im Irankrieg? Das ist die Frage, die den folgenden Kommentar leitet. Geschichte wiederholt sich nicht einfach, doch das ist noch kein Grund, alte Fehler nicht als solche zu benennen. Beim Blick in die Nachrichten konnte man jetzt so manches Déjà-vu-Erlebnis haben. Trump sagt, das iranische Volk solle die Chance ergreifen und sich selbst befreien. Fast das Gleiche sagte schon einmal ein US-Präsident, nämlich George W. Bush Senior 1991. Nur hieß das Land damals Irak. Die USA und ihre Verbündeten hatten Saddam Husseins Truppen aus Kuwait vertrieben. Befeuert vom Hass auf den Diktator und der Aussicht, im Zweifelsfall Hilfe aus Washington zu bekommen, brach tatsächlich ein gewaltiger Aufstand los. Saddam erstickte den Aufstand in Strömen von Blut. Dazu muss man auch sagen, dass sich Bush nicht einmal neutral verhielt. Aus Angst vor einem Chaos und dem wachsenden Einfluss Irans änderte er das Waffenstillstandsabkommen zu Saddams Gunsten. Saddam durfte nun wieder seine Kampfhubschrauber einsetzen. Außerdem ließen die USA irakische Kriegsgefangene rasch frei, sodass Saddam die gelichteten Reihen seiner Armee wieder aufstocken konnte. Es ist nicht klar, wie sich Trump angesichts eines Aufstandes im Iran tatsächlich verhalten würde. Vielleicht würde er nach einem Deal greifen, wenn ihm das Regime einen anbietet. Vielleicht würde ihn auch eine ähnliche Panik ergreifen wie seinerzeit George W. Bush. Was, wenn dieser multiethnische Staat Iran zerfällt und die Region destabilisiert? Am wahrscheinlichsten ist wohl, dass sich Trump mit seiner Aussage einfach für unzuständig erklären wollte. Einmal kräftig draufhauen und dann keine Verantwortung übernehmen, könnte seine Devise sein. 2003 griff Bush Junior den Irak wegen Massenvernichtungswaffen an, die es nicht gab. 2026 behauptete Trump einfach das Gleiche. Trump behauptete zunächst, er und Netanyahu würden Iran angreifen, weil Iran davor stehe, eine Atombombe zu bauen und Raketen entwickle, die auch die USA erreichen könnten. Beides ließ sich nicht recht aufrechterhalten. Vielleicht erinnerte auch jemand Trump daran, dass er noch vor wenigen Monaten behauptet hatte, das iranische Atomprogramm ausradiert zu haben. Nun gibt es aus dem Mund des Außenministers eine neue Version und die geht so. Netanyahu hätte ohnehin angegriffen und Iran hätte dann auch an Amerikanern Vergeltung geübt. Deshalb hätten sich die USA beteiligen müssen, um durch massive Schläge Irans Fähigkeit, auch US-Ziele anzugreifen, möglichst rasch auszuschalten. Es geht also auch in dieser Version um den Schutz von US-Bürgern. Die Angriffslust Netanyahus, der vor wichtigen Wahlen steht, mal beiseite gelassen, klingt das doch sehr nach einem konstruierten Notfall. Die Frage des Kriegsgrundes ist keine Kleinigkeit. Trump hat ziemlich offensichtlich sowohl das Völkerrecht als auch die amerikanische Verfassung gebrochen. Je öfter Regeln und Gesetze gebrochen werden, je weniger gelten sie am Ende. Dazu kommt der Eindruck, die US-Regierung wisse nicht, warum sie einen Krieg begonnen habe. Noch weniger weiß sie, wie sie ihn beenden wird. Trump fordert die Revolutionsgarde auf, die Waffen niederzulegen. Dann würde ihnen nichts geschehen, aber sonst müssten sie mit Sicherheit sterben. Glaubt Trump tatsächlich, nur weil er das sagt, würden die Revolutionswächter und die Basij-Miliz einfach nach Hause gehen? Das erinnert sehr an die Leichtfertigkeit, mit der die Regierung Bush Saddams Machtapparat behandelt hat, mit der Folge, dass sich aus dem irakischen Geheimdienst der Islamische Staat entwickelt hat. Weder bedeutet ein Festhalten am alten Regime für seine Schergen den sicheren Tod, noch kann Trump ihnen garantieren, dass es keine Racheakte geben wird. Abgesehen von der Gefahr von Racheakten, insbesondere nach den jüngsten Massakern, haben die Revolutionsgardisten und die Milizionäre der Basij durchaus Gründe, dem Regime nicht von der Fahne zu gehen. Sie sind zum Teil von Kindesbeinen an ideologisch indoktriniert. Ökonomisch haben sie viele Vorteile, die ihnen kein anderes Regime gewähren wird. In ihren Reihen lebt auch ein Märtyrerkult fort. Die Revolutionsgarden werden auf 150.000 bis 190.000 Mann geschätzt. Noch unsicherer ist die Stärke der Basij. Schätzungen schwanken etwa zwischen 400.000 und 4 Millionen. Dazu kommen Polizei, reguläre Armee, der Geheimdienst und die Möglichkeit, auch pro-iranische Milizen aus dem Irak zu mobilisieren. Trump weiß offensichtlich nicht, wovon er redet, wenn er sagt, das iranische Volk solle die Diktatur selbst stürzen. Der Vergleich mit dem Irak hat aber auch eine halbwegs gute Seite. Der irakische Staat, der aus all diesen Kriegen hervorgegangen ist, ist sicher alles andere als perfekt, aber bislang keine so blutige Diktatur wie die Saddam Husseins. Eine bessere Zukunft ist auch für Iran nicht ausgeschlossen. Zwei Bemerkungen sind an diesen Kommentar noch anzuschließen. Ein Verlierer steht bereits fest, nämlich die Ukraine. Nach Selenskyj konnte die Ukraine im Januar einfach keine Patriot-Raketen zur Luftverteidigung aus den USA bekommen, obwohl das Geld dafür vorhanden war. Nun kann man sich denken, wozu die Raketen zurückgehalten wurden. Und auch in nächster Zukunft dürfte die Ukraine wegen des Iran-Krieges Schwierigkeiten mit der Luftabwehr haben. Selbst wenn der Krieg am Golf bald zu Ende gehen sollte, dürften die USA, Israel und die Golfstaaten zunächst damit beschäftigt sein, die eigenen Bestände wieder aufzufüllen. Indessen füllt der gestiegene Preis für Öl, Gas und Gold Putins leere Kriegskasse auf. Die letzte Bemerkung betrifft Deutschland. Es rächt sich nun, dass die Energiewende von Reiche und Merz immer mehr sabotiert wird. Während Milliarden ins Militär gesteckt werden, hat die Bundesregierung noch immer nicht begriffen, welche geostrategische Gefahr die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen bedeutet. Und noch ein Update: Donald Trump hat seinen Außenminister Marco Rubio mittlerweile widersprochen. Nun soll ein iranischer Angriff unmittelbar bevorbestanden haben. It was my opinion that they were going to attack first. Die bald fertige Atombombe und die bald einsetzbare Rakete, die die USA erreichen könnte, erwähnte Trump aber noch nicht einmal. Und wie kann es sein, dass der Präsident und sein Außenminister in einer Frage um Krieg und Frieden völlig verschiedene Versionen vortragen? Um Missverständnisse zu vermeiden, die Kritik an der Regierung Trump bedeutet nicht irgendeine Parteinahme für das iranische Regime, dem ein Platz auf dem Misthaufen der Geschichte sehr angemessen wäre. Soweit ein Kommentar unseres Kollegen Jan. Und zum Abschluss des Infomagazins hört ihr noch die queer-feministischen Nachrichten vom 4. März 2026.
Solidarität mit Sexarbeitenden und gegen das nordische Modell. Ein Verbot schadet allen, titelt die Gewerkschaft Verdi in ihrer aktuellen Mitgliederzeitschrift und schreibt weiter, Zitat, statt Prostitution zu verbieten, gilt es, die Lebens- und Arbeitsbedingungen der SexarbeiterInnen zu verbessern. Zitat Ende. Die Gewerkschaft reagiert damit auf aktuelle und wiederholte Forderungen, vor allem aus der CDU, KundInnen von Sexarbeitenden nach dem in Skandinavien gängigen Modell zu kriminalisieren. Dies würde aber das Stigma weiter verschärfen, SexarbeiterInnen selbst an den Rand der Legalität drängen und damit die Arbeitsbedingungen verschlechtern. Davon sind Sexarbeitenden Selbstorganisationen wie BSD, also der Bundesverband Sexuelle Dienstleistungen e.V. in Berlin, und BESD, Bundesverband Erotische und Sexuelle Dienstleistungen, überzeugt und kämpfen daher seit Jahren für eine Gleichstellung der Sexarbeit mit anderen Berufen in der Dienstleistungsbranche. Auch innerhalb der Linken hat sich eine Gruppe Linke für Solidarität und Selbstbestimmung gegründet. SexarbeiterInnen und Verbündete stemmen sich hier gemeinsam gegen die Forderung von rechts nach einer Welt ohne Prostitution. Dort heißt es, Zitat, als bundesweites linkes Interessennetzwerk setzen wir uns dafür ein, strukturelle Ursachen wie Armut, Prekarität und Ausschluss zu bekämpfen und Sexarbeitende zu schützen und zu entkriminalisieren. Unser Ziel ist eine Politik, die echte Selbstbestimmung ermöglicht und Sicherheit statt Stigma schafft. Zitat Ende. Es gibt bereits eine Petition, diese könnt ihr auch mitzeichnen, die verlinken wir dann auf unserer Website. Ihr könnt auch, um die Kampagne zu unterstützen, kostenlose Sticker mit kein Sexkaufverbot bestellen. Und ja, noch ein Zitat von BSD, Reformen und Partizipation statt Verbotspolitik, redet mit uns. Zitat Ende.
Gender Pay Gap in Werkstätten. Weder Inklusion noch gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Anlässlich des diesjährigen Equal Pay Day am 27.02. wies die politische Interessenvertretung behinderter Frauen im Bundesnetzwerk Weibernetz e.V. erneut darauf hin, dass auch im Werkstätten für behinderten Menschen eine Lohnlücke zwischen den Geschlechtern besteht und fordert die Verantwortlichen auf, diese endlich zu schließen. Zitat. Bereits 2010 hat Weibernetz auf diese gleichstellungspolitische Diskriminierung aufmerksam gemacht. Seither hat sich nichts verändert. Und weiter. Frauen erhalten im WFBM, also im Werkstätten für behinderte Menschen, erhalten sie etwa 7% weniger als ihre männlichen Kollegen, diversgeschlechtliche Personen sogar etwa 21% weniger. Ganz abgesehen davon, dass das Entgelt sowieso viel zu gering ist und wir einen inklusiven Arbeitsmarkt mit gleichen Chancen für alle brauchen, ist das ein geschlechtspolitisches Armutszeugnis. Zitat Ende. Belegt wird der Gender Pay Gap im WFBM, also die ungleiche Bezahlung von Frauen, Männern und diversgeschlechtlichen Personen bei gleichwertiger Arbeit, in der bereits 2023 veröffentlichten Studie im Auftrag des Arbeitsministeriums, Studie zu einem transparenten, nachhaltigen und zukunftsfähigen Entgeltsystem für Menschen mit Behinderungen in Werkstätten für behinderte Menschen und deren Perspektiven auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Demnach erhalten weibliche Beschäftigte im WFBM mit allen Steigerungsbeträgen durchschnittlich maximal 168 Euro monatlich, Männer maximal 181 Euro und diversgeschlechtliche Personen sogar nur 142 Euro pro Monat. Zitat, das heißt, für Beschäftigte im WFBM gibt es weder Inklusion noch gleichen Lohn für alle. Wir brauchen beides, fordert Puschke anschließend, Zitat, Lohngleichheit für alle Geschlechter und einen inklusiven Arbeitsmarkt für alle.
»76 Jahre Haft für die Auftraggeber des Mordes an Marielle Franco und Anderson Gomes«, das steht im Rundbrief der Sozialistischen Partei Brasiliens PSOL vergangenen Samstag. Zitat, »Der oberste Gerichtshof ist sich einig, der Gerechtigkeit wurde Genüge getan. Es löscht nicht das brutale Verbrechen aus, das an Marielle und Anderson begangen wurde. Es bringt sie auch nicht zu uns und ihren lieben Freundinnen, Kolleginnen und Familienangehörigen zurück.« Aber es ist endlich eine Antwort Brasiliens auf die militärischen und kriminellen Aktivitäten, die die Politik in Rio de Janeiro und vielen anderen Orten des Landes beherrschen. Es stärkt die Demokratie in einem Land, das zu den Ländern mit den meisten Morden an AktivistInnen und MenschenrechtsverteidigerInnen weltweit gehört, heißt es in dem Social-Media-Kanal der Partei. Marielle Franco war eine queere schwarze Abgeordnete der PSOL in Rio de Janeiro. Zusammen mit ihrem Fahrer Anderson Gomes wurde sie am 14. März 2018, also jetzt vor fast 8 Jahren, vor ihrem Haus ermordet. Bislang wurde angenommen, dass es sich dabei um einen Auftragsmord handelte. Die Drahtzieher wurden jedoch bislang nicht ausfindig gemacht. Die Ermittlungen unter der Regierung des Faschisten Jair Bolsonaro verschleppt. Der Ex-Polizist und mutmaßliche Täter Honny Lesser wurde bereits 2019 verhaftet und am 31. Oktober 2024 zu einer Haftstrafe von 78 Jahren und 9 Monaten verurteilt. Der Fahrer des Tatfahrzeugs, Erceo Quedos, wurde zu 59 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Der oberste Gerichtshof hat nun die Verurteilung der Brüder Domingos und Chiquinho Brazão, des ehemaligen Chefs der Zivilpolizei von Rio de Janeiro, der sogar seinen Trost und sein Bedauern über den Mord ausgesprochen hat, der Familie. Also das ist eine besonders zynische Begebenheit, dass es da auch noch ein Foto gibt mit diesem Chef der Zivilpolizei, der zusammen mit den Eltern der Getöteten auf ihrem Sofa saß. Dann außerdem Rivaldo Barbosa, des Majors der Militärpolizei, und Ronald Alves de Paula und des ehemaligen Militärpolizisten Hobson Calixto beschlossen. Also das sind alles Menschen, die in hohen Polizeiposten, wie es bereits lange gemutmaßt wurde, saßen. Und das ist halt leider auch kein Einzelfall in Brasilien. Die Strafen belaufen sich auf insgesamt 76 Jahre. Und ihr seht eben an der Position der Menschen, die jetzt gerade verknackt wurden, sag ich mal, dass das System hat, die Gewalt gegen linke Aktivistinnen und MenschenrechtsverteidigerInnen in Brasilien, aber auch in sehr vielen anderen Staaten.
Der neueste Oxfam-Bericht zur sozialen Ungleichheit zeigt, dass im vergangenen Jahr der Reichtum von Überreichen, auch Superreiche genannt, so schnell gewachsen ist wie noch nie zuvor. Deutschland hat die viertmeisten Milliardäre weltweit. Und gleichzeitig ist in Deutschland jede fünfte Person von Armut bedroht. Überdurchschnittlich betroffen sind Kinder, Jugendliche und Flinterpersonen im Alter.
Upsi, sorry, Mikro. Militarisierung und Gender im neuen IZ3W-Heft. Andrea Noel schreibt in der frisch erschienenen Doppelausgabe für März, April über feministische Perspektiven auf globale Machtstrukturen. So schreibt die Autorin unter anderem über das sogenannte Rainbow-Washing und Othering, in dem die Dichotomie zwischen westlichen Militärkräften und sogenannten rückschrittlichen Armeen aufgemacht wird. Dabei werden erstere als, Zitat, zivilisiertere und fortschrittliche Militärs präsentiert, im Gegensatz zu den Armeen der Staaten, die Frauen, Menschenrechte und die Rechte queerer Menschen mit Füßen treten. Zitat, es verschleiert jedoch die Realität, so Noel weiter. Zitat, die institutionellen Strukturen bleiben patriarchal, hierarchisch und exkludierend, während gleichzeitig Gendernormen, Hierarchien und militärische Machtlogiken weiter reproduziert werden. Weiter schreibt sie, Militarisierung ist ein Prozess, der bestehende soziale Ungleichheiten und Marginalisierungen verstärkt. Feministische WissenschaftlerInnen führen dies auf die intrinsischen und sich gegenseitig verstärkenden Beziehungen zwischen Maskulinismus und Militarismus zurück. Feministische und queer informierte Forschung macht deutlich, die weltweit voranschreitende Militarisierung stabilisiert koloniale, patriarchale und kapitalistische Strukturen. Die Autorin führt hier außerdem aus, dass etwa mehr Haushaltsmittel mehr öffentliche Mittel in Aufrüstung flössen und dann in der Care-Arbeit und Gleichstellungsarbeit fehlen würden. Außerdem führt sie, ich werde das nicht alles spoilern, ihr könnt das nämlich alles nachlesen, außerdem führt sie aus, dass internationale und regionale Einsätze gezeigt hätten, dass ein militarisiertes Verständnis von Frieden und Sicherheit mit wachsender Unsicherheit für die lokale Bevölkerung verbunden ist. So werden zum Beispiel bei UN-Einsätzen im Kongo vermehrt Gewalt, Zwang und sexuelle Ausbeutung von Frauensternchen und Mädchensternchen durch UN-Soldaten verzeichnet, die damit eben koloniale Machtverhältnisse reproduzierten. Lest den kompletten Artikel in der neuen IZ3W, die ist erhältlich im Buchladen eures Vertrauens. Ich habe gerade nicht auf dem Schirm, wie viel es kostet. Es ist sicher nicht billig, aber es lohnt sich. Das Dossier, wie gesagt, hat gerade den Fokus Militarisierung und die verschiedenen Aspekte dessen.
Ja, das waren wieder die feministischen Nachrichten von heute, den 4.3.2026.
Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 4. März 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.